Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Crashkurs Krise. Zu Folge 3, die gar nicht geplant war. Wir wollten eigentlich maximal 2 Folgen aus unserer Landkarte der Resilienz machen, aber es sind aufgrund der vielen Inhalte dann doch jetzt 3 Folgen geworden. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Andreas, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir heute das Feld 6, die soziale Resilienz und die Bürgerschaftseinbindung, sowie das 7. Feld und das für uns in unserer Landkarte damit auch letzte Feld erstmal lernen, üben, nachschärfen, die Resilienz als Prozess anpacken dürfen. Andreas, ich hoffe, du hast genauso Lust auf die heutige Folge wie ich. Ich habe schon Spaß. Wie geht's dir?
Also ich habe auch sehr Lust auf die heutige Folge, muss allerdings zugestehen, dass ich ein bisschen unter Zeitdruck stehe, weil ich habe heute den Auftrag gekriegt, unser Gemüse zu schnippeln für unser Abendessen heute. Und von daher ist da noch ein Berg in der Küche zur Arbeit, der auf mich wartet. Aber ich freue mich natürlich, dass ich jetzt eine gute Ausrede habe, erstmal davon, sag ich mal, ein bisschen Abstand zu nehmen.
Ich sehe, beim Andreas gibt es heute Abendessen etwas später als sonst.
Ja, ich bemühe mich, das wieder aufzuholen.
Sehr schön. Andreas, in meinen Augen unterschätzen sehr viele unsere Zivilgesellschaft und vor allem die Zivilgesellschaft selbst als Resilienzfeld. Warum kann diese Gesellschaft denn so viel für Resilienz bieten oder auch tun?
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.
Es ist ja vollkommen klar, umso resilienter jeder Bürger ist oder umso resilienter auch Unternehmen sind, desto weniger muss ich als Gefahrenabwehrbehörde unternehmen. Kümmern die sich alle oder lösen sie das Problem für sich selber, habe ich keine Aufgaben. Umso weniger resilient sie sind, desto mehr Aufgaben kommen auf mich zu und umso mehr muss ich regeln. Also so ein klassisches Beispiel wird ja auch vielfältig empfohlen. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte in der Lage sein, 3 bis 10 Tage vollkommen unabhängig vom nächsten Supermarkt überleben zu können, also entsprechend Trinkwasser zu haben, Lebensmittel zu bevorraten. Das bedeutet natürlich, dass ich jetzt als Gefahrenabwehrbehörde mich auch 3 Tage lang nicht darum kümmern muss, die Leute zu versorgen. Gibt es einen Großteil der Menschen, die schon am ersten Tag abends feststellen, dass der Kühlschrank leer ist und die eigentlich am nächsten Morgen gerne im Supermarkt was kaufen wollen und die Supermärkte sind nicht da, dann muss ich mich um diese Menschen halt kümmern als Gefahrenabwehrbehörde. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, je resilienter unsere Zivilgesellschaft ist, desto weniger Arbeit habe ich als Gefahrenabwehrbehörde.
Sagen wir mal, zumindest desto weniger Arbeit mit Versorgung der Bevölkerung haben wir dann. Der andere Teil der Arbeit, der meistens noch übrig bleibt, die direkte Lageabarbeitung, das Problem lösen, das wird ja dadurch nicht besser, sondern du hast die Auswirkungen sind weniger auf die Gesellschaft und das stresst uns dann im Stab weniger. Finde ich einen spannenden Ansatz. Das heißt ja eigentlich, also wenn ich es jetzt mal übertrieben formuliere, ist in dem Moment, wo jemand resilient ist, ist er für mich kein Problem mehr, weil er 10 Tage autark sein kann sozusagen, wenn wir in dem Beispiel bleiben. Mhm. Noch besser wäre es ja, wir hätten, jeder ist für sich plus eine weitere Person 10 Tage autark, dann wäre jeder zweite Mensch oder eigentlich jeder, der sich daran hält, gleichzeitig ein Teil der Gefahrenabwehr, weil er andere Leute mitversorgen kann.
Vollkommen richtig. Wir haben es jetzt in Hamburg hier erlebt. Wir hatten ja einige Tage sehr, sehr viel Schnee und es war auch bitterkalt und teilweise waren die Fußwege vereist. Und dann, klar, jeder muss vor seinem Haus natürlich den Gehweg freischaufeln. Aber im Fernsehen hat man dann auch gesehen, wie manche Leute einfach das Nachbargrundstück auch noch freigeräumt haben, weil da ältere Personen leben oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und so hat man einfach nach links und rechts geschaut und ist mitmenschlich gewesen und hat dann gesagt, Mensch, da ist ein Problem, ich kann es jetzt lösen, ich mache es mal für den anderen. Also einfach die Mitmenschlichkeit zu zeigen. Mhm. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir in den letzten Jahren vermehrt festgestellt haben, dass nicht nur die Nachbarschaftshilfe existiert, sondern dass deutlich über die Nachbarschaft hinausgeht, Stichwort Spontanhelfende, dass also Menschen, die eigentlich nicht zur Gefahrenabwehr klassisch gehören, sagen, ich will helfen und dann dort tätig werden und im besten Fall natürlich, wie du es gesagt hast, ein Teil der Gefahrenabwehr werden und nicht daneben oder vielleicht sogar dagegen arbeiten zu den staatlichen Gefahrenabwehrbehörden.
Ja, aber Andreas, wie kriegen wir das denn hin? Weil wenn die daneben und dagegen und dazwischen und zwischendurch arbeiten, dann ist es für mich eher Chaos als Struktur.
Das ist vollkommen richtig. Und jetzt kommen wir auf das andere Feld, was wir letztes Mal zum Schluss besprochen haben, Krisenkommunikation. Ich muss einfach die Zivilbevölkerung ernst nehmen und sagen, es ist viel, viel besser für die Betroffenen, wenn wir zusammenarbeiten, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Also ich muss sie überzeugen, diese Spontanhelfenden oder die gesamte Zivilgesellschaft, Unternehmen gehören auch dazu, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten und unsere Arbeit koordinieren, dann für die Betroffenen ein besseres Ergebnis erzielen. In der heutigen Zeit und in Deutschland kann man das natürlich nicht mit Befehl und Gehorsam machen. Die Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei, sondern als Gefahrenabwehrbehörde muss ich mit der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe kommunizieren und sagen, Mensch, wäre toll, wenn ihr das und das machen würdet oder ihr euch darauf konzentriert, wir konzentrieren uns auf diese Aufgaben.
Also ich sag mal so, wenn du es nicht strukturierst, wird es Chaos. Wenn du es strukturierst und vorbereitest, wird es zu einer Kapazität. Wenn du es auch noch vertraglich einbindest, wird es zu verlässlichen Kapazität, möglicherweise.
Also mit dem vertraglich Einbinden, vertraglich würde ich da ein Anführungszeichen setzen wollen. Deutschland kennt das Prinzip des Verwaltungshelfers oder Verwaltungshelferin. Einfach indem die Gefahrenabwehrbehörde dich arbeiten lässt und dich nicht unterbindet, bist du quasi Verwaltungshelfer geworden. Und dann bist du auch voll versichert für persönliche Schäden oder Schäden, die du einrichtest. Das kann man ohne große Vertragsbindung oder ohne großen Verwaltungsakt machen, formalen Verwaltungsakt.
Wie können wir das konkret strukturieren, so dieses, bleiben wir mal bei Spontanhilfe, Ehrenamt, wie auch immer wir das nennen wollen, diese Bereitschaft aus der Bevölkerung, Positives zu bewirken. Wie strukturiere ich das am besten, Andreas? Nur ganz kurz, weil da gibt es schon eine eigene Folge dazu.
Genau. Da muss man zwei Bereiche betrachten. Das eine ist die Menschen, die sowieso schon in dem Gebiet leben, was betroffen ist. Nachbarschaftshilfe, Quartiernetzwerke und was es so alles gibt. Patenschaften unter Umständen, dass es Menschen gibt, die sich um besonders vulnerable Gruppen kümmern im Krisenfall. Das ist der eine Punkt. Da muss ich tagtäglich möglichst dran arbeiten oder regelmäßig im Verlauf des Jahres. Und dann kommen ja Leute, die von außen in das Krisengebiet hineinströmen. Und da muss ich frühzeitig denen sagen, kommt bitte zu uns, wir freuen uns auf eure Hilfe, gar keine Frage. Kommt aber zu einem gewissen Anlaufpunkt, da werdet ihr auch registriert, da kriegt ihr Aufgaben, die wir zusammen priorisieren, nach euren Fähigkeiten. Da kriegt ihr Sicherheitshinweise, da könnt ihr übernachten, alles, was halt dazugehört.
Mhm.
Und sag ich mal, für die Spontanhelfenden, die ins Gebiet kommen, wäre es sogar gut, wenn die Nachbarkommune sie erstmal aufnehmen würde, dann sind sie außerhalb des Schadensgebietes. Also eine Kommune, die nicht betroffen ist, die Arbeitskapazitäten hat, dass man die Absprache gemacht hat, da werden die Leute zusammengeführt und dann ins Schadensgebiet gebracht. Also man kann auch unter den Kommunen Aufgaben verteilen.
Okay, das heißt, ich brauche eine Checkliste, einen Ablauf für Spontanhilfe und ich brauche natürlich die Infos für die Leute, wo sie sich melden, wo sie in Empfang genommen werden, damit sie dann strukturiert Hilfe leisten können und nicht das gut Gemeinte schlecht ausgeht.
Genau. Ne, und dann brauche ich für diesen Treffpunkt, in Anführungszeichen, im Bereich der Blaulichtorganisation nennt man das Bereitstellungsraum, brauche ich jemanden, der auch beurteilen kann, was können diese spontanen Helfenden und wie setze ich sie am besten ein?
Das heißt, du brauchst auch da eigentlich eine Verwaltungsstruktur oder eine Organisationsstruktur, die weiß, was habe ich für Aufgaben, was habe ich für Anforderungsprofile und welche Menschen erfüllen diese Anforderungsprofile? Ja, verstehe ich.
Genau.
Der Mensch, der nicht gerne mit Kindern arbeitet, wäre als Spontankindergärtner ungeeignet.
Du hast es genau gesagt, ja.
Gut, nehme ich so mit. Das heißt aber auch, die Zivilgesellschaft an sich, also dieser ganz große Topf an Menschen, an Fähigkeiten, an Wissen, an Wollen, an Können, das ist eine Riesenkapazität, wenn wir die vorbereiten. Und das ist eine Kapazität, und ich sage das jetzt mal ganz stumpf, die außer Vorbereitung nichts kostet.
So ist es. Und was wir gerne vergessen ist, es ist auch von den Gründern unseres Staates so gewollt. Also wenn man jetzt in das Verwaltungsrecht reingeht, heißt das Ding Subsidiaritätsprinzip. Unser gesamter Staat ist so aufgebaut, dass sich der Bürger erstmal selbst hilft. Und wenn der Bürger sich nicht mehr selbst helfen kann, dann tritt die Kommune in Kraft und kann dies nicht mehr, das Land und dann erst der Bund. Also von unten nach oben aufgebaut. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind die Ersten eigentlich, die sich um sich selbst und ihre Nachbarn kümmern müssen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen unseren Bürgern noch so im Kopf ist. Ich wage das zu bezweifeln.
Diese Zweifel habe ich auch gelegentlich.
Ja, ich nehme das mit. Das ist die größte und gleichzeitig billigste Kapazität, die wir haben. Aber genau deswegen auch die, die am schwierigsten zu strukturieren und zu führen ist, weil es nicht planbar ist, wer oder was mit welchen Fähigkeiten und Ausstattungen kommen oder nicht.
Vollkommen richtig. Und da kommt es extrem auf die Vorbereitung an. Und es ist spannend zu sehen, aus welchen Gründen auch immer, brauchen wir jetzt nicht zu thematisieren, aber dass auch große Unternehmen wirklich bereit sind, kostenlos Hilfe zu gewähren. Mhm. Na, also wenn man dann die Unternehmen anspricht, dann sagen die auch, jawohl, ich helfe euch in der Not, ohne Gewinn machen zu wollen. Hat natürlich viel mit Reputation zu tun. Aber das sind alles so Punkte, ich muss auf die Unternehmen im Vorfeld losgehen und ich muss auch die Bevölkerung entsprechend informieren und sagen, was erwarte ich von euch? Sprich, mehrere Tage könnt ihr alleine tätig werden. Und B, ich bin froh, wenn ihr euren Nachbarn helft und wenn ihr auch uns als Gefahrenabwehrbehörden helft, bloß bitte strukturiert helft.
Die großen Unternehmen haben ja auch ein eigenes Interesse daran, weil ja Teile ihrer Mitarbeiter und Belegschaft betroffen sind. Das heißt, da macht es ja schon wirklich auch Sinn zu sagen, wir helfen, weil das nicht nur Fremdhilfe ist, das ist zum Teil schon auch Eigenhilfe. Aber das ist tatsächlich wertvoll, das einzubinden. Und wie du sagst, es muss im Vorhinein passieren. Manchmal ergibt sich es auch erst während der Krise, dass Leute sagen, ich habe jetzt Kapazitäten, die hätte ich nicht gedacht vor 2 Jahren, dass wir die aufgebaut haben. Wir können euch die zur Verfügung stellen.
Und in dem Zusammenhang möchte ich nur auf unseren Podcast Ellerau verweisen. Die Kameradinnen und Kameraden in Ellerau sind ja auf den örtlichen Lebensmittelladen zugegangen, haben gesagt, was machst du eigentlich bei Stromausfall? Dann hat er gesagt, oh ja, stimmt, meine ganze Kühlung fällt aus. Dann hat man sich halt abgestimmt, dass da die Feuerwehr halt vorfährt bei dem Laden und alles, was in der Kühlung ist, mitnimmt und auf den Katastrophenschutzleuchttürmen verteilt, damit die Bevölkerung dort im ersten Schritt auch gleich versorgt werden kann mit Sachen, die sowieso in den nächsten Stunden, Tagen vergammeln würden. Und das ist natürlich eine hervorragende Vorbereitung, wie man ein Unternehmen mit in die Gefahrenabwehr einbinden kann.
Also die Podcast-Folgen mit LAO sind nur zu empfehlen. Hört da mal rein. Das nehme ich jetzt mal mit. Die Zivilgesellschaft in Anführungsstrichen, weil es auch die Unternehmergesellschaft ist, hat eine Riesenkapazität, die wir nutzen und strukturieren sollten. Weil wenn wir sie nicht nutzen, strukturiert sie sich selbst. Und dann passieren Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist nicht unbedingt immer vorteilhaft für alle. Feld 7. Lernen, üben, nachschärfen. Resilienz als Prozess. Also ich habe noch nie eine Übung durchgeführt, wo du nicht hinterher eine halbe DIN A4-Seite Minimum hast an Punkten, die der Stab für sich oder die Leute für sich selber mitnehmen und sagen, das wollen wir besser machen, das wollen wir anders machen, weil es uns dann leichter fällt, weil es besser ist. Andreas.
Also Manuel, wir haben ja den Plan entwickelt. Jetzt brauchen wir 2 Sachen, die wir sicherstellen müssen. Das eine ist, der Plan als Plan funktioniert. Und zweitens, die Menschen, die ihn umsetzen sollen, sind in der Lage, ihn umzusetzen. Als junger Brandrat habe ich mal einen Einsatzplan entwickelt, der, glaube ich, sehr, sehr gut war. Ging darum Terroranschläge, der aber in der zeitkritischen Phase, in den ersten 5 Minuten, weil länger brauchten unsere Einsatzkräfte nicht, um zu den Schadensorten zu kommen, überhaupt nicht durchzulesen war, also gar nicht aufzunehmen war, dann ist das natürlich ein Plan, der für die Füße ist. Also dann ist der Plan schlecht. Das Zweite ist natürlich, wenn ich den Plan mal wegen Polizeibeamten gegeben hätte, die keine Feuerwehrausbildung haben, dann konnten die da auch nichts mit anfangen. Also der Plan muss adressatengerecht aufgeschrieben werden, damit er umsetzbar ist. Und die Menschen müssen in der Lage versetzt werden, den Plan dann auch umsetzen zu können. Und das sind eigentlich die beiden Punkte, unabhängig voneinander einer Übung. Ich teste sowohl, ob der Plan in Ordnung ist, wie auch trainiere meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Plan umzusetzen.
Aber das machen wir doch nicht ganz sicher, dass wir einfach losüben, oder doch?
Nein, ich sag mal, ich brauche ja erstmal einen Einsatzplan und ich brauche ja vielleicht auch die Risiken, wofür ich diesen Einsatzplan überhaupt entwickle. Also ich muss wieder auf meine Vulnerabilitäts- und Impaktanalyse zurückgreifen und muss ein Szenario erarbeiten, was ich jetzt beüben möchte. Und der zweite Schritt, das ist das eine, der zweite Schritt ist, wem möchte ich denn beüben? Und dann ist die Übung auch anders aufgebaut. Also wenn ich meinen Landrat, meine Bürgermeisterin üben will, sieht das anders aus, als wenn ich die KGS beübe.
Logisch, die haben unterschiedliche Aufgaben, die brauchen unterschiedliches Training.
Aber auch inwieweit der Trainingszustand ist. Also sprich, sind unwahrscheinlich viele neue Leute in der KGS. Da muss ich die Übung langsamer fahren, nicht so viel Input geben, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, die Strukturen zu erlernen. Ist das eine KGS, die schon viel, viel Erfahrung hat, da muss ich sie unter Umständen durch sehr, sehr viel Einlagen unter Stress setzen, ne, dass ich sie an die Grenzen führe. Also ich muss sie immer an die Grenzen führen in Übungen, die Leute, möglichst sie ein bisschen über die Grenze hinausgehen an den Anforderungen. Aber ich darf auf gar keinen Fall die Übung so gestalten, dass diese Grenze deutlich überschritten wird. Also sprich, dass ich die Übenden überfordere, weil das baut Frust auf. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich muss so die Grenze finden zwischen dem, was können meine Übenden? Dann lege ich noch eine kleine Schippe drauf, damit die so ein bisschen gefordert sind. Das ist wie beim Gewichtheben. Ich weiß, 60 Kilo kann ich heben. Also versuche ich es jetzt mal mit 62. Aber ich lege keine 100 Kilogramm auf die Hantel, weil ich sowieso nicht hoch. Da kann ich höchstens einen Handstand drauf machen auf die Hantel, aber nicht hochheben.
Dann bist du aber auch ganz schön fit.
Ein bisschen positiv, sage ich mal, die Fähigkeiten ausgelegt.
Okay. Das heißt, wir brauchen sozusagen vorab auch die Kenntnis, wo steht denn der Stab ungefähr oder wo stehen die zu beübenden Personen. Dann kann ich die Übung darauf ausrichten oder ich brauche eine Übungsleitung, die sehr feinfühlig ist und ganz schnell erkennt, wenn so ein Konglomerat an Menschen in eine schwierige Lage rutscht und man merkt, oh, jetzt haben wir eine Grenze erreicht, zumindest von dem einen oder anderen. Jetzt müssen wir umsteuern oder nachsteuern. Das ist aber dann die hohe Kunst der Übungsleitung. Das ist nicht mehr für jemanden zu tun, der das nicht sehr regelmäßig macht.
Also ich möchte sagen, wir brauchen beides. Wir müssen also einen Plan haben, also wo sind wir und wo wollen wir hin, diesen Jahresplan. Und in der Übung brauche ich im besten Fall also eine wirklich gute Übungsleitung, die darauf reagiert, weil beides ist schlecht. Wenn die Übung zu leicht ist, kommt Langeweile auf. Dann sagt jeder, warum soll ich zur Übung hingehen? Ich komme nächstes Mal nicht wieder. Ich habe auch was Besseres zu tun, als den ganzen Tag oder zwei Tage oder auch nur eine Stunde sich mit Krisenmanagement zu beschäftigen. Also zu wenig ist schlecht und zu viel ist schlecht. Und jetzt ist es so, aus vielen Gründen, sag ich mal, die Ist-Analyse ist vielleicht nicht hundertprozentig in Ordnung. Menschen tauschen aus. Der eine kann an dem Tag zur Übung nicht, kommt ein anderer rein. Also die Qualität am Anfang der Übung ist vielleicht anders als vorher gedacht. Und darauf, wie du es richtig gesagt hast, muss die Übungsleitung reagieren können. Sie muss entweder eine Schippe drauflegen, damit die Leute wirklich gefordert sind, oder halt Luft aus dem Kessel lassen, damit die Leute nicht überfordert werden.
Okay, das heißt, gezieltes Üben ist wichtig und die Ergebnisse zeigen dann auch, wo Stärken sind, wo Schwächen sind und wo wir nachbessern müssen. Eine klassische SWOT-Analyse sozusagen.
Genau. Und da ist die auch ein sprachlicher Lapsus unterlaufen gleich am Anfang.
Habe ich gern gemacht.
Ich weiß, dass du mir mal gerne Stichpunkte zuhörst. Es ist ja so, wenn ich die Defizite aufschreibe, habe ich noch nichts gelernt, sondern ich habe nur eine Defizitsliste. Also erst, wenn wirklich in der nächsten Übung festgestellt wird, dass wir, was wir beim letzten Mal festgestellt haben, was wir verbessern müssen, wird jetzt wirklich besser gemacht, dann hat die Gesamtorganisation erst was gelernt. Und das ist das Entscheidende, was häufig vergessen wird. Es wird ein Defizitsbericht erstellt, teilweise sehr umfangreich, der wird irgendwo hingelegt. Und stellt dann fest, nach 3 Jahren, dass man nie Zeit gehabt hat, den Bericht zu lesen. Und bei der nächsten Übung stellt man die gleichen Defizite wieder fest.
Andreas, jetzt habe ich für meinen Koffer gerade noch keinen Zettel. Also doch, da steht Übung drauf. Was ist los? Ich hätte gern noch was.
Hier haben wir für den Krisenkoffer an sich nichts. Aus den Übungen kriegen wir unter Umständen Checklisten, die wir in den Krisenkoffer hineinpacken können. Also das Üben erzeugt mehr Inhalte des Krisenkoffers.
Das ist schön.
Ansonsten
dann will ich üben.
Ein Jahresplan aufzustellen, Übungsziele festzulegen für den unterschiedlichen Leute. Das ist für den Arbeitskoffer A, der Verwaltungsspitze und B, natürlich des Sachbereiches Katastrophenschutz oder Krisenmanagement. Ganz entscheidend ist, die Verwaltungsspitze muss natürlich hinter solchen Übungen stehen und im besten Fall die Übung mitmachen. Sie müssen zeigen, dass Ausbildung, Üben im Bereich Bevölkerungsschutz wichtig ist und dass sie selbst mitmacht. Es ist ein ziemliches Unding, was bei vielen Armeen der Welt stattfindet, dass Generäle nicht üben. Generäle können es von Hause aus. Also sie sind irgendwo, sind die dann mal so abgehoben. Sie müssen nicht mehr üben, weil sie können es ja. Und das ist natürlich eine vollkommene Fehlinterpretation auch der eigenen Leistung. Denken wir bitte immer an Ronaldo und Messi. Es gibt, glaube ich, kaum jemand, der besser Fußball spielen kann, selbst wenn die schon so alt sind. Und trotzdem trainieren die tagtäglich. Also Training, Üben gehört einfach dazu. Und die Verwaltungsspitze muss sagen, ja, das ist wichtig. Ich habe wenig Zeit, aber ich nehme mir diese Zeit, ich schneide sie aus meinem Kalender raus, um auf Krisen, die hoffentlich nie eintreten, mich trotzdem darauf vorzubereiten.
Das ist sehr wichtig, das hast du schön zusammengefasst. Aber jetzt fasse ich mal zusammen. Wir sind nämlich die 7 Themenfelder durchgegangen. Ich packe mal meinen Koffer auf und sag mal, was da drin steckt. Ne? Also Resilienz, entsteht nicht durch das Durchspielen aller möglichen und denkbaren Gefahren, sondern durch wirklich Handlungsfähigkeit bei egal was. Also durch Kompetenz und Werkzeuge sozusagen. Wir brauchen dafür unbedingt die Vulnerabilitätsanalyse, schwieriges Wort, also den Blick auf die Verwundbarkeiten, die kritischen Prozesse und die wiederkehrenden Aufgaben, die wir immer wieder haben in jeder Krise, führen, entscheiden, kommunizieren, priorisieren, immer das Gleiche.
Genau.
Und genau hier setzt die Resilienzlandkarte an, die 7 Handlungsfelder, klare Führung, Vorbereitung, robuste Abläufe, starke Mitarbeitende, vorbereitende Kommunikation, gesellschaftliche Resilienz und natürlich das kontinuierliche Lernen. Dann haben wir es alle zusammen und dann läuft was. Und die zentrale Botschaft ist, dass die Vorbereitung zu konkreten Optionen führen muss und nicht nur zu Papier. Ich habe ja jetzt immer schön Papier reingepackt. Ja, absichtlich haben wir dieses Bild genommen, aber Papier an sich ist geduldig, wie du immer so schön sagst, Andreas. Wir brauchen wirkliche Optionen, Handlungsoptionen. Und nur wer seine Werkzeuge kennt, trainiert und regelmäßig auch nachschärft, bleibt auch unter Unsicherheit handlungsfähig. Und das völlig unabhängig vom konkreten Szenario. Ein guter Handwerker, wie du das so schön als Beispiel gemacht hast, der Klempner, der kommt, der muss die Situation beherrschen, der muss ausreichend Werkzeug in seinem Koffer haben oder in seinem Auto und ausreichend Teile, mit denen er das entweder perfekt, weniger perfekt oder improvisiert lösen kann. Aber es wird erwartet, dass dieses Problem gelöst wird.
Genau richtig.
Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Landkarte. Nehmt ihr euch, ihr da draußen, nehmt euch die Landkarte als Einstieg. Diskutiert und bewertet doch mit eurem Team einfach mal jedes Feld in eurer eigenen Kommune und schaut mal drauf, wie denn das wäre, wenn wir eine Ampel auf jedes Feld setzen. Rot, Gelb, Grün. Damit könnt ihr recht schnell die Felder identifizieren, in denen ihr mehr Resilienz aufbauen könnt oder wollt. Oder wo ihr sagt, hey, bis dahin sind wir schon ganz gut an dem Punkt. Das passt für uns, jetzt konzentrieren wir uns auf andere Punkte, wo wir noch nicht so gut sind.
Wir haben ja so eine Ampelsteuerung für unsere Landkarten, für unsere Inseln bereits entwickelt. Von daher kann man die sicherlich auch gerne nutzen und muss nicht alles selber entwickeln, weil Copy-Paste im Bevölkerungsschutz ist sicherlich erlaubt, anders als in Klausuren.
Also den Link zu der Ampelgeschichte packen wir euch in die Shownotes, da könnt ihr den abrufen. Wenn du in deiner Kommune unsere Unterstützung dabei haben möchtest, sprecht uns einfach an, wir helfen euch da gerne. Und ich glaube, dass diese Landkarte wirklich einen Mehrwert bietet, sich selbst mal einzuschätzen und einzukategorisieren, wo stehen wir überhaupt, wo haben wir Stärken und Schwächen.
Und wir werden ja in diesem Jahr die ein oder andere Insel dann etwas detaillierter erkunden und da mehr ins Detail gehen.
Andreas, machen wir das mit dem Boot, so wie die Hamburger, oder fliegen wir auf die Insel? Wie machen wir das? Müssen wir uns noch überlegen.
Wir rudern erstmal rüber, neben unsere Landkarte und versuchen dann einen Weg zu finden durch das Dickicht.
Okay, und dann bestellen wir da die einzelnen Felder. Ich bin dabei, das macht Spaß. Wie sieht's aus? Schreibt uns, wenn euch was interessiert, was euch am meisten interessiert von diesen Themenfeldern. Gebt uns Feedback, wenn ihr sagt, hey, hier hätte ich gern mehr Informationen. Kontakt zu uns aufnehmen. Das gibt uns auch die Möglichkeit, noch konkreter auf eure direkten Bedürfnisse und Fragen einzugehen. Ihr könnt euch bei hallo.debug.eu/podcast registrieren und uns da eine Nachricht mitschicken. Das klappt, das ist ein Weg, auf den könnt ihr uns kontaktieren. Und wenn ihr euch da registriert, dann bekommt ihr natürlich neue Folgen 4 Wochen vor der Veröffentlichung. Das ist auch wichtig. Und eine Erinnerung per E-Mail, dass die neue Folge da ist. Jetzt glaube ich, habe ich alles gesagt, was inhaltlich und organisatorisch relevant ist, Andreas. Ich bin fast leer geplauscht. Ich kann sagen, danke, es hat mir Spaß gemacht. Servus an alle da draußen.
Tschüss und einen schönen Tag noch.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei!